Plan Z, der Interview-Podcast mit Tanja Erat.
Tanja in the house, baby.
Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Plan Z mit mir, Tanja Erat. Und ich habe einen Gast aus meiner alten Sportart und meinem alten Leben, sowohl auch als auch aus meiner alten Heimat, die seine neue Heimat ist. Heute bei mir zu Gast ist Florian Angert. Herzlich willkommen.
Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, sehr gerne. Ich habe dich schon ganz lang als Podcast-Gast eingeplant und jetzt dachte ich, mache ich es endlich wahr, denn wir kennen uns jetzt schon seit, ich habe auch schon lange überlegt, ich glaube 2012, oder? Seit du deinen ersten Triathlon gemacht hast ungefähr.
12 oder 13, irgendwas, ich glaube es war 13, ich bin mir aber nicht sicher, auf jeden Fall relativ von Anfang an. Also ich habe 2012 meinen ersten Triathlon gemacht und ich glaube im Zusammenhang irgendwie mit dem ersten Trainingslager, wo wir in Südfrankreich waren, wenn ich mich richtig erinnere,
genau,
kennen wir uns ja da.
Im wunderschönen Ramatuel auf dem Campingplatz haben wir uns ein Hütchen geteilt und es war, glaube ich, auch ein Trainingslager mit relativ viel Drama. Ja. Und du, Lena und ich haben uns immer davon gestohlen und sind eine Runde schwimmen gegangen.
Ja, ich erinnere mich, ja. Das ist auch schon wieder
es hat nämlich
10 Jahre
auch
her, glaube ich.
Sehr viel geregnet.
Ja,
ja, 10 oder 11. Ja, also ich fange erstmal ganz vorne an für alle, die dich eventuell nicht kennen, weil du normalerweise zu Gast bist in Triathlon-Podcasts und wir streifen den Triathlon zwar zwischenzeitlich immer, aber haben ja eher den Fokus Radsport. Ja. Das heißt, wer Florian Anger noch nicht kennt, er ist Triathlet.
Jetzt schalten alle Radfahrer.
Vor allem, genau, aber er ist auch stark auf dem Rad, deshalb könnt er jetzt dranbleiben. deine Ursprünge hast du aber eigentlich im Schwimmen, richtig?
Richtig, ja. Ich bin, so doof es klingt, ich glaube, ich mache mein ganzes Leben nichts anderes als Schwimmen. Also ich glaube, ich habe relativ früh, meine Mutter ist früher geschwommen und im Heimatverein, also auch in der Stadt, wo ich geboren und aufgewachsen bin, in Weinheim, war ich dann schon als ganz, ganz kleiner Junge im Endeffekt im Schwimmkurs und habe da schwimmen gelernt und war im Verein und dann, ja, ich glaube, so mit 6, 7 Jahren habe ich im Verein angefangen und war dann relativ schnell da irgendwie ganz gut dabei, konnte dann über das Stützpunkttraining am Olympiastützpunkt in Heidelberg, habe ich dann im Endeffekt so Fuß gefasst im Schwimmen und dann ist das von 1, 2, 3 Mal die Woche Training bis zu 6, 7, 8 Mal die Woche hat sich das Ganze gesteigert und ja, ich bin während meiner ganzen Schulzeit im Endeffekt geschwommen.
Also die meisten Leute kommen wahrscheinlich im Jahr nicht auf die Stunden, die du im Wasser in einer Woche verbracht hast als in deiner Jugend.
Das ist möglich.
Und das zahlt sich aber heute im Triathlon auch aus, muss man sagen. Zum einen, weil mittlerweile die Zeiten vorbei sind, wo man sich erlauben kann, eine richtig schwache Disziplin zu haben. Und weil manchmal auch so Sachen rausspringen, wie beim Hawaii-Debüt als Erster aus dem Wasser zu kommen, was dir letztes Jahr gelungen ist.
Ja, das ist richtig. Also mir war schon so ein bisschen klar, selbst bevor ich meinen ersten Triathlon gemacht habe, dass ich irgendwie einen Vorteil einfach aus der Vergangenheit mitnehme. Ich meine, im Endeffekt ist es auch nichts anderes. Jeder, der mit 6 Jahren anfängt zu laufen, wird immer einen Vorteil im Laufen haben, genauso wie wenn ich halt einen Vorteil im Schwimmen habe, wenn ich das als kleines Kind schon angefangen habe. Aber Schwimmen ist halt eine sehr, sehr technische Disziplin und deswegen habe ich mehr Vorteile, sage ich mal, als ein Läufer. Natürlich werde ich vielleicht nie unter 30 Minuten laufen können auf 10 Kilometern, aber mich kannst du Tag und Nacht ins Wasser werfen, ob ich jetzt 2 Wochen nicht im Wasser war oder ein halbes Jahr und ich weiß dann da, was ich zu tun habe und der Vorteil ist immer noch da, also mir fällt es halt leichter als anderen, sagen wir es so, und ja, dass man das Ganze dann auch mal mit einem First Out of Water beim Ironman of Hawaii, ich will nicht sagen krönen kann, aber auch mal abschließen kann. Nicht abschließen, ich weiß nicht, meine Karriere noch nicht beendet, aber ja, ist natürlich ganz cool auf jeden Fall.
Umso schöner. Genau. Ja, wenn du gerade sagst, du hast jetzt oder du musst gar nicht mehr so viel Zeit in oder dich kann man auch mal aus dem Wasser rauslassen, du weißt immer noch, was du da machen musst. Hast du das Gefühl, du musst da weniger trainieren und weniger Zeit investieren als andere? Oder kann man sich das im heutigen Triathlon, in der heutigen Leistungsdichte nicht mehr erlauben?
Also ich brauche sicherlich weniger Zeit als andere, um wieder ein gutes Ausgangsniveau zu haben. Aber eigentlich ist es so, wie du sagst, dass man nicht mehr, man kann sich heutzutage eigentlich, ich will nicht sagen, keine Schwäche erlauben, aber man muss inzwischen in allen drei Disziplinen so ausgeglichen sein, dass auch wenn ich weit davon entfernt bin, meine Zeiten über 200 und 400 Meter zu schwimmen, die ich als Schwimmer geschwommen bin natürlich, muss ich trotzdem Zeit investieren, um die Stärke, die ich habe, einfach weiter ausspielen zu können oder auch weiter zu halten. Weil das Schwimmen immer entscheidender ist. Ich meine, so, als ich vor 10 Jahren angefangen habe mit Triathlon, da gab es noch die Überbiker à la Sebastian Kienle, die sich zwischen 3 und 4 Minuten Schwimmrückstand, vielleicht auch mal 5, erlauben konnten und es dann noch zugefahren sind und dann trotzdem noch mit großem Vorsprung auch Rennen gewonnen haben, auch auf der Mitteldistanz. Aber das geht heutzutage eigentlich geht es nicht mehr. Also man kann sich vielleicht noch Magnus Dietlef vielleicht, der hat mal zwischen 1 und 1 Minute 30 Rückstand. Das ist aber auch so gefühlt schon das Maximum, was man sich inzwischen erlauben kann, um noch irgendwie vorne um Podiumsplätze mitmischen zu können. Also das hat sich schon sehr geändert.
Ja, definitiv. Also das merke ich auch als fleißiger Triathlon-Zuschauer. Und deshalb, gut für dich, hast dich auch zum Glück im Radfahren verbessert. Ich erinnere mich, in unserem allerersten Trainingslager, da haben wir uns ab und zu mal am Berg gekäbbelt.
Ja.
Und zum Glück würde ich mich da heute stehen lassen.
Das weiß ich nicht. Aber
auf jeden Fall, ich bin jetzt voll berufstätig. Mich lässt jetzt jeder stehen. Okay. Aber nimm uns da mal so ein bisschen mit. Wie hat sich dein Leben und vor allem auch dein Training in den letzten 10 Jahren geändert, was die Umfänge angeht, was die Sponsoren angeht, was die Reisen angeht? Gib uns da mal so ein bisschen Einblick, wie sieht dein Alltag als Profi-Triathlet aus?
Ja, also die größte Änderung ist auf jeden Fall, dass ich habe Triathlon angefangen, weil ich mit Schwimmen im Endeffekt aufgehört habe. Ich habe dann angefangen zu studieren, habe dann relativ schnell gemerkt, dass ich den Sport nicht einfach so links liegen lassen kann, sondern dass ich brauche die Bewegung, ich brauche das irgendwie draußen.
Du hast gemerkt, dass du eher das Studium links liegen lassen
so kannst. Dass ich einfach die Bewegung brauche und auch das einfach draußen an der frischen Luft zu sein, was ja doch im Triathlon ein bisschen einfacher ist als beim Schwimmsport. Ich glaube, ich war im Schwimmen an vielen coolen Orten, auf der Welt auch, aber habe mehr, mehr oder weniger das Becken gesehen, das, die Hotelanlage und den Weg vom Hotel zum Pool, der auch vielleicht im längsten Fall mal 1 Kilometer war. Also da wird der Horizont nicht unbedingt erweitert. Hat mir von Anfang an schon am Triathlon eigentlich echt Spaß gemacht, dass ich mein Weinheim ist grenzt an den Odenwald, wo ich aufgewachsen bin und wo ich dann im Endeffekt auch mit Triathlon-Training angefangen habe. Und da habe ich auf jeden Fall Orte inzwischen gesehen, die ich ohne Fahrrad oder ohne das Laufen als Training, da wäre ich nie gewesen. Und das ist auf jeden Fall was ich sehr schätze und nach wie vor schätze, dass man, wenn man reist, Orte eigentlich immer anders wahrnimmt oder ganz, ganz anders sieht, als wenn man jetzt irgendwo zum Urlaub machen hinfährt. Also wenn wir ins Trainingslager fahren, das kann man vielleicht drüber streiten, wie schön Lanzarote ist, aber ich kann, glaube ich, sagen, dass ich wahrscheinlich schon jeden Fleck auf Lanzarote irgendwie gesehen habe. Und man sieht es einfach anders, als wenn man 2 Wochen Urlaub auf Lanzarote in der Hotelanlage macht. Und der größte Unterschied im Vergleich zu den Jahren, wo ich angefangen habe, ist sicherlich, dass ich das Ganze jetzt als Beruf mache. Also ich habe Triathlon nicht angefangen mit dem Ziel, also mit dem ultimativen Ziel, Profi zu werden. Das war natürlich ganz cool und man verfolgt dann ja immer, kauft sich die ganzen Zeitschriften, schaut irgendwie Ironman Hawaii und denkt schon, ach, das wäre mal irgendwie, wäre schon cool mit dem, was einem Spaß macht, dann auch wirklich, oder mit Sport im Endeffekt Geld zu verdienen. Und 2012 habe ich angefangen und 2017 war es dann soweit. Man muss aber auch sagen, dass ich mit dem ersten Triathlon, wo ich, glaube ich, Preisgeld gewonnen habe, mehr Preisgeld verdient habe. Und es waren damals nur 500 Euro, als ich in meiner gesamten Schwimmlaufbahn bekommen habe. Und
aber du hast bestimmt 2000 Medaillen zu Hause gesammelt über die Schwimmzeit.
Das auf jeden Fall. Und ich glaube, 3 dicke Leitz-Ordner mit Urkunden.
Ja, man muss nämlich hier für die Radfahrer, die sich beim Schwimmsport nicht so auskennen, man geht zu einem Schwimmwettkampf und dann schwimmt man ja die 50, die 100, die 200 in unterschiedlichen Disziplinen und für jedes gibt es eine Siegerehrung. Dementsprechend kommt man von so einem Schwimmwettkampf zurück an einem Wochenende mit so 12 Medaillen. Ja, oder so.
Richtig, und einer entsprechenden Anzahl an Urkunden. Genau, also das, ich habe da mehr Medaillen und Pokale gesammelt als Preisgeld, sagen wir so. Aber Spaß gemacht hat es trotzdem. und dann im Endeffekt Ende 2016 hat mir, ich war 3 Jahre im Erdinger Perspektivteam, also im Erdinger Alkoholfreie Perspektivteam, was so ein, Nachwuchsprogramm ist vom Team Erdinger Alkoholfrei.
Wie so ein Development-Team, genau, im Radsport. Sozusagen.
Da war ich von 2014 bis 2016 und dann Ende 2016 hat mir Erdinger eben den Profivertrag angeboten. Und dadurch, dass ich beim Schwimmen schon so ein bisschen im Endeffekt mit Schulabschluss nach dem Abi an der Schwelle stand, okay, entweder gehe ich studieren oder ich schwimme Vollzeit sozusagen. Und ich das damals nicht gemacht habe, war eigentlich für mich schon relativ schnell klar, wenn ich denn die Chance nochmal bekomme, also Sport überhaupt oder eine Sportart auf einem professionellen Niveau zu machen und damit Geld zu verdienen, dann mache ich das. Und wenn das nach 2 Jahren in die Hose geht, dann kann ich mir am Ende nichts vorwerfen. Und habe das dann gemacht und bin immer noch Profi und verdiene jetzt damit mein Geld und kann mich nicht beklagen. Also, und es macht nach wie vor Spaß. Also ich würde es auch gerade gegen nichts auf der Welt eintauschen wollen, weil ich dadurch, also spätestens seit 2017, wenn dann auf so internationale Reisen und Wettkampfreisen irgendwie losgehen, das ist was, ich meine, du wirst es ja auch kennen, einfach aus dem Radsport. Man lernt so viele Leute kennen, man sieht so viele Ecken, man knüpft so viele neue Kontakte, dass das was ist, was, ja, ist ja irgendwo auch Berufserfahrung, aber ist gleichzeitig eine Zeit, die irgendwie so, also man lebt halt so das, was man, es macht einem Spaß und man verdient damit Geld und es ist irgendwie der Beruf, aber gleichzeitig nimmt man es nicht so richtig wahr als Beruf und das ist was, was, das ist eine Lebenserfahrung, glaube ich, auch in gewisser Weise eine Berufserfahrung, die kann einem keiner, oder ich glaube, es ist sehr schwer. Also ich sehe mich nicht im gleichen Alter oder Stand heute, wenn ich einen normalen Beruf hätte sozusagen, einen Bürojob, dass ich die gleichen Erfahrungen gemacht hätte oder das gleiche Wissen oder allein schon Englisch. Wenn du halt irgendwo im Ausland 4-5 Wochen USA bist oder auch mit anderen Leuten dann zusammenwohnst, die halt einfach, du bist gezwungen, Englisch zu reden, da verbessert sich das Englisch auf einem Maß, was einfach, das kriegt man anders nicht hin, glaube ich.
Werbung. Meine Lieblingsbeschäftigung, wenn ich eine richtig lange Radtour mache, also 5 oder 6 Stunden eine Grundlagen-Ausdauereinheit absolviere, dann rufe ich gerne meine Freunde an oder ich höre gerne und viele Podcasts. Und was brauche ich dafür? Richtig, gutes Netz und viel Datenvolumen. Und genau da habe ich das Richtige für euch. Denn könnt ihr euch vorstellen, dass es einen Handytarif gibt, bei dem ihr nach Vertragsabschluss schneller online seid, als diese Podcast-Folge dauert? Ich sage euch, das gibt's. Und zwar bei Frank, dem wohl unkompliziertesten Handytarif ever. Frank funktioniert ganz einfach per App. Richtig gehört, ausschließlich per App. Der Tarif kostet 10 Euro im Monat. Dafür gibt es eine All-Net-Flat und ganze 7 GB Datenvolumen. Wählt ihr die eSIM, seid ihr schon in 30 Minuten nach Vertragsabschluss online. Keine Lust mehr auf das einfache Leben? Dann lässt sich Frank monatlich per App kündigen. Easy. Gerade hat Frank diese sehr, sehr vorteilhafte Aktion für euch, also hört genau zu, und nutzt bis zum 6.6., also bis zum 6. Juni, unseren Code PLANZ2 bei Vertragsabschluss und ihr bekommt monatlich ganze 2 GB Datenvolumen on top, dauerhaft. Ihr bekommt also 9 GB für 10 Euro im Monat. Und das im besten D-Netz. Funklöcher waren gestern. Ah, und noch ein kleiner Tipp, checkt unbedingt noch unsere Frank-Landing-Page aus. www.frank.de/planz. Den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Dort erfahrt ihr, wie ihr euch noch mehr Datenvolumen dazuholen könnt. Denn bei Frank wird das Freundewerben nämlich ordentlich belohnt. Auch für Leute, die schon KundIn sind. Ich sag nur, je mehr Freunde ihr habt, denen ihr diesen nicen Tarif empfehlt, desto mehr Gigabyte. Werbung Ende.
Aber ich kann dir auf jeden Fall sagen, ich merke das jetzt auch gerade so in der Zusammenarbeit mit den Kollegen. Man tut sich einfach so viel leichter, glaube ich, in eine neue Gruppe reinzukommen. Und ich glaube gerade bei dir, also ich kenne dich ja auch jetzt von vor 10 Jahren, ja. Mich hat gerade so ein bisschen überrascht, wie du so gesagt hast, ja, die ganzen Leute, die man trifft und die Kontakte, die man knüpft, weil ich glaube, so der Flo von vor 10 Jahren, der war noch schüchterner, weil ich glaube, du kommst, also nach außen hin, du bist ja kein wirklicher Selbstdarsteller, du bist kein Entertainer, sage ich jetzt ja mal, kein Geborener.
Das trifft ganz gut, ja.
Deshalb hat es mich jetzt eigentlich überrascht, aber natürlich auch wieder ein Zeichen dafür, dass du schon jetzt in den 10 Jahren extrem gewachsen bist durch die Erfahrungen, die du da gesammelt hast.
Ja, also ich meine, ich will nicht sagen, dass wir notgezwungen so. Also ich bin nach wie vor jetzt keiner, der sich da irgendwie vor auf die Bühne stellt und sagt, seht mich an, ich bin der Größte und ich gewinne das Rennen jetzt hier am Wochenende oder weiß der Geier was. Aber trotzdem, man verändert sich ja auch und man wächst ja so das klingt, man wächst ja ein bisschen mit seinen Aufgaben, aber es ist trotzdem, also ja, ist schwer zu beschreiben, aber du weißt, was ich meine, glaube ich.
Aber ja, ich weiß es, ich habe die Hörer auch. Ich habe das ja auch, also fleißige Hörer von unserem Parallelwelten-Podcast werden es wissen, dass das ja auch manchmal so ein bisschen mein Problem ist, dass auch wenn ich, glaube ich, ganz gut bin, die Selbstdarstellung auf Instagram hinzukriegen, dass ich im Inneren auch gar nicht so wirklich der Selbstdarsteller bin. Aber ich habe das immer gerade im sportlichen Kontext und im Druck, der im Profisport herrscht, immer so ein bisschen als Schwäche angesehen. Wie fühlst du dich da im Vergleich jetzt mit Leuten wie mit Sam Laidlaw zum Beispiel oder einem Jan Frodeno? Die sind ja ganz andere Typen in ihrem Auftreten. Ja. Wie geht es dir da, wenn du das Ganze auf den Wettkampf überträgst?
Also ich glaube, für ein Wettkampfergebnis, ich will nicht sagen, ändert es nichts, aber ich glaube, am Ende kann man ja trotzdem gute Rennen machen oder einfach mit sich, es ändert ja nichts an der Zielsetzung, also nur weil man von der Art her eher extrovertiert ist, heißt es ja nicht, dass man besser Rennen macht als jemand, der introvertiert ist. Aber ja, ich meine, du hast es schon angesprochen, ich glaube, es ist eher was, wo ich auch ab und an mal mit hader, halt diese Selbstdarstellung, ich meine, ich weiß gar nicht, ob es Instagram schon gab, als ich angefangen habe mit Triathlon.
Ja, gab's.
Gab's schon?
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, in Deutschland ist noch nicht ganz so durchgesickert.
Ja, dann wahrscheinlich eher so. Ja, aber das ist eher was, wo ich sage, dass ich ein bisschen mit hader, weil es ja es ist ja schon eher so, dass man das Gefühl hat, dass die Leute genau das sehen wollen, halt dieses Extrovertier, dieses Selbstdarsteller. Also ich meine, Frodo will ich nicht als, Frodo macht das professionell. Und Sam Laidlaw würde ich sagen, der macht das eher auf die ganz klare Selbstdarstellerschiene. Sam Long war vor 2-3 Jahren auch da, so in die Richtung. Also so eher outgoing und halt so voll extrovertiert. Das ist was, wo man merkt halt, dass die Leute das sehen wollen, so gefühlt. Und gleichzeitig hadere ich damit, weil ich halt einfach 0,0 so bin und ich auch gleichzeitig für Social Media will ich mir dafür jetzt. Natürlich stelle ich mich auch irgendwo da. Also jeder stellt sich da, wenn er Instagram-Posts macht, aber ich habe dann lange überlegt und habe gedacht, okay, warum soll ich mir dafür quasi so eine zweite Persönlichkeit schaffen, nur weil es gut ankommt. Also ich kann ja auch versuchen, mich so zu zeigen, wie ich halt bin und vielleicht dauert es dann und vielleicht habe ich dann am Ende einfach weniger Follower als die Leute, als andere Athleten, aber ich fühle mich damit wohl. Also weil es ist ja auch so, wenn dann die Leute, wenn ich jetzt da irgendwie einen auf Sam Long mache, auf Instagram und dann lernen mich die Leute persönlich kennen, irgendwie beim Rennen oder so, und dann bin ich halt vollkommen anders. Das wäre ja auch irgendwie eine komische Herangehensweise. Und ich glaube, dass die Sponsoren, die ich jetzt habe, die wissen das zu schätzen. Und ich glaube auch viele Leute, die mir folgen, die folgen mir, weil sie mich so, sag ich mal, so in Anführungszeichen cool finden, wie ich halt bin, weil ich halt das einfach, weil ich mich so gebe, wie ich halt bin. Und es ist aber trotzdem was, weil es halt einfach in dieser Social-Media-Blase, die ja auch immer wichtiger wird, also auch abseits von Rennergebnissen, ist das ja was, was die Sponsoren so gefühlt, ist es bei manchen Sponsoren das Erste, wo sie drauf schauen, ja, wie viele Follower hast du eigentlich? Und dann ist es schon so der Punkt, wo man damit hadert, sage ich ganz ehrlich, wenn man dann dasteht und denkt, okay, soll ich vielleicht irgendwie anders sein, dass ich halt da irgendwie 20.000 Follower mehr habe und dann kommt auch der ein oder andere Sponsor noch dazu. Aber ja, also warum? Also vielleicht platzt die Blase irgendwann und dann sind die Introvertierten cool.
Ist auch egal. Oder dein Konto wird gehackt und auf einmal sind alle Follower
genau. weg.
Dann hat die ganze Selbstdarstellung nichts gebracht. Vor allem glaube ich auch, also gerade wenn du Sam Long und Sam Laidlaw oder wenn wir über die beiden sprechen, die haben ja auch so was Provokantes in ihrer Selbstdarstellung. Ja. Also das, da würde ich dich so überhaupt nicht sehen.
Ja, genau.
Das muss ich sagen. Ja. Aber grundsätzlich, weil du gesagt hast, es ändert ja am Rennen nichts, was du aber in anderen Podcasts auf jeden Fall schon gesagt hast und was ich auch von anderen Leuten schon gehört habe, du tendierst ja trotzdem manchmal dazu, so ein bisschen zögerlich zu sein im Rennen. Und jetzt ist die Frage, liegt es, oder was würdest du sagen, liegt es daran, dass du dir dann in dem Moment vielleicht das nicht ganz zutraust, oder liegt es eher daran, dass du vom Typ her ja sehr analytisch bist und wohlüberlegt bei allem, was du machst, egal ob es Material, Trainer und dann wahrscheinlich auch Taktik ist, dass du dir da manchmal vielleicht ein bisschen selbst im Weg stehst? Also, oder ist eine Kombination aus beidem?
Ja, ist vielleicht eine Mischung. Also das stimmt schon, dass, das ist eine Hypothese, ich weiß es nicht, dass vielleicht jemand, der eher extrovertiert ist, der so ein bisschen halt so selbstdarstellerisch und auch so provokant ist, der dann halt einfach in manchen Rennsituationen einfach sagt so, gut Deutsch, scheißegal, und ich fahre jetzt die Attacke oder ich fahre jetzt mit oder wie auch immer. Das ist sicherlich was, wo ich vielleicht auch einfach vom Wesen halt nicht so bin, weil ich halt, so wie du gesagt hast, vielleicht eher so ein bisschen ein Sicherheitsbedürfnis habe oder manche Dinge zu oft abwäge oder zu sehr analysiere. Und was gleichzeitig meine Stärke ist, sicherlich im Ironman, dass ich genau weiß, was ich kann, ist sicherlich eine Schwäche gleichzeitig in gewisser Weise auf einer Mitteldistanz. Oder, also es kann sowohl Stärke als auch Schwäche sein, ist mal von der Distanz her unabhängig, weil ich vielleicht in anderen Situationen, wo andere nicht zögern, und einfach sagen, okay, ich fahre jetzt mit oder ich attackiere genau jetzt, weil ja irgendjemand gerade hier schwächelt oder so. Oder weil es die Situation gerade hergibt, wo es dann so Sachen sind, wo ich dann vielleicht zweimal drüber nachdenke und dann in dem Moment der Zug schon abgefahren ist, buchstäblich. Und das ist was, wo, da habe ich letztes Jahr gerade mit Hinblick auf St. George in Hawaii schon auch dran gearbeitet, weil ich dadurch mir, ich will nicht sagen Rennen kaputt gemacht habe, aber mir bessere Rennergebnisse, ich hätte bessere Rennen machen können, wenn ich anders reagiert hätte in der einen oder anderen Situation. Und das ist also so, ja, es hat ja so ein bisschen was mit Mentaltraining auch zu tun. Und im Endeffekt muss ich...
Machst.
Ja.
Nee, sprich weiter.
Am Ende ist es ja was, wo... Also ich kann mir sehr viel Selbstvertrauen, wenn ich weiß, was ich kann im Endeffekt, wenn ich weiß, was ich im Training trainiert habe, und es mir am Tag im Rennen gut geht, dann weiß ich genau, was ich halt da machen kann und was nicht. Und häufig sind, ich meine, die Felder sind inzwischen so dicht, also die Leistungsdichte ist so hoch, dass man sich kaum Fehler erlauben kann. Und deswegen erfordert es einfach da immer auch mental einfach voll da zu sein und da in der richtigen Situation die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und das ist was, was mir in der Vergangenheit bestimmt schwer gefallen ist, aber ich glaube, ich schon so ganz gut dran gearbeitet habe, was immer noch Verbesserungspotenzial hat, aber ich sage, ich bin auf dem richtigen Weg.
Na gut, das heißt, du arbeitest auch mit professioneller Hilfe daran oder sozusagen eher im Kämmerchen für dich?
Sowohl als auch. Also ich meine, man kann ja auch sehr viel mit sich selbst ausmachen. Gerade wenn man mal irgendwie 2 Stunden läuft oder Intervalle schwimmt. Wenn man dann keinen zum Reden hat, ist beim Schwimmen relativ schwierig, macht man sich ja doch viele Dinge auch mit sich selbst aus oder mal bei einer langen Radfahrt. Aber ja, ich habe da so, ich habe einen Ansprechpartner, mit dem ich da mich nicht mehr so häufig wie letztes Jahr, aber schon regelmäßig austauscht, dass man da einfach so ein bisschen, der einfach viele Fragen stellt sozusagen und in dem Moment, wo man dann Antwort drauf gibt, ist es so ein Selbst, es ist nicht so, ich frage ihn hier, wie kann ich denn in Rennen besser reagieren, sondern er stellt halt verschiedene Fragen. Also war es letztes Jahr immer, hat verschiedene Fragen gestellt und war es eher so ein Selbsterarbeiten und am Ende sitzt du da und denkst, ja, also warum mache ich es eigentlich nicht so? Also so, ich habe ja alles, was ich im Endeffekt dafür brauche. Und es geht nur, also ja, ich glaub, geht halt nur darum, die Situation richtig zu bewerten und dann halt die Entscheidung zu treffen und dann auch damit auch zu leben. Also in jeglicher Art und Weise, ob es gut geht oder nicht.
Ich glaube, dieses Selbsterarbeiten hilft am Ende auch mehr, als wenn einem jemand irgendwie erzählt, wie man es machen soll. Ja, richtig. Gerade eben hast du schon Ironman St. George angesprochen. Da hatte ich nämlich so das Gefühl, dass du da so ein bisschen mehr Haut drauf gemacht hast beim Radfahren. Da hatte ich nämlich noch, als ich es geguckt habe, habe ich so gedacht, oh Gott, hoffentlich explodiert er jetzt nicht. aber da war es ja eigentlich das Gegenteil von zögerlich, würde ich sagen.
Ja, also das war auch die Phase, ich glaube, ich habe im November 21 mit dem Mentaltrainer im Endeffekt angefangen. Und das war schon ganz klar auch auf St. George und auf Hawaii ausgerichtet. Und ja, in St. George, das war schon auf jeden Fall einer meiner, ich will nicht sagen der beste Tag, aber schon einer meiner Top 3 Tage, die ich jemals im Triathlon hatte. Also da lief von Anfang an eigentlich alles so wie gewünscht. Die Gruppe war klein nach dem Schwimmen. Es waren eigentlich genau die Leute drin, die man vorher erwartet hatte, die auch alle die gleichen Interessen hatten, dass die Gruppe einfach läuft. Und ich habe da nichts überzockt, sondern ich hatte eher die ersten 100 Kilometer mehr oder weniger damit zu kämpfen, dass ich den Anschluss auch an die Gruppe halte, weil der Kurs sehr unrhythmisch war. Und dann am Ende war es eher so, dass es war auf keinen Fall eine Attacke, sondern am Ende gab es, ich weiß nicht, wie lange der Anstieg war, den Snow Canyon hoch. Ich glaube, es waren die letzten 20 oder 30 Kilometer und 10 davon oder so gingen bergauf. Vielleicht waren es auch nur 5, wie auch immer. Auf jeden Fall bin ich als Erster in den Berg rein, weil ich dachte, okay, wenn ich jetzt hier als Erster in den Berg reinfahre, das Schlechte, was mir passieren kann, dass ich als Letzter wieder rausfahre, weil wenn ich zu langsam bin, sollen die anderen halt vorbeifahren. Aber ich wusste schon, dass, ich meine, es war Kilometer 150, es ist immer wärmer geworden und dann war es eher so, dass ich dachte, okay, ich fahre jetzt vor und fahre da mein Tempo hoch. Wenn es jemand zu langsam ist, fahre ich halt, sollen sie vorbeifahren und dann komme ich im Zweifel als Letzter raus oben am Berg. Aber im Endeffekt bin ich da halt mehr oder weniger von vorne gefahren, alle hinter mir her. Aber ich konnte mir das Tempo halt so einteilen, wie ich wollte. Und das war im Nachhinein auf jeden Fall eine sehr kluge Entscheidung.
Ja, offensichtlich. Also für alle, die das jetzt nicht ganz so einordnen können, du hast 2019 dein Langdistanzdebüt gegeben in Barcelona. In Barcelona. und hast da auch den Rookie-Weltrekord aufgestellt.
Richtig, ja.
Sage ich das richtig? Wahrscheinlich schon.
Also das schnellste Debüt damals. Debüt. Inzwischen nicht mehr, aber damals war es so.
Ist jetzt Christian Blumenfeld, ja, gell?
Ja. In Mexiko. Einer der Norweger, ja. Ich glaube Blumi,
ja. Ja, ja. Dann hast du dich somit direkt für Hawaii qualifiziert.
Richtig.
Und dann kam Covid.
Ja. So.
Und dann ist Hawaii erstmal ausgefallen. Und dann bist du besagtes Rennen, also St. George, über das wir jetzt gesprochen haben, sozusagen als WM-Debüt außerhalb von Hawaii gestartet und bist da Fünfter geworden.
Korrekt, ja. Das war, jetzt muss ich überlegen, also 2020 wurde Hawaii abgesagt wegen Covid. Und dann war es im Jahr 2022, also am 7. Mai 2022 war es die Ironman-Weltmeisterschaft von 2021 sozusagen, wenn man das verstehen kann, weil es im Endeffekt abgesagt wurde und dann zweimal verschoben. Genau.
Genau. Ja. Dann gehe ich da noch mal kurz zu Covid, weil wir gerade eben auch, wir haben uns kurz vor der Podcast-Aufnahme schon über deine neue Lebenssituation unterhalten und dass du jetzt stolzer Besitzer eines Pools bist. Wie war die Covid-Zeit für dich? Denn ich glaube, für die meisten Radfahrer, selbst auch für die Radprofis, war es eigentlich relativ entspannt. Unsere Rennen gingen relativ schnell wieder los. Radfahren war außerhalb von, glaube ich, Spanien und Italien in vielen Gegenden erlaubt und ansonsten gegen Swift überall. Aber als Triathlet, gerade mit der Schwimmsituation, war es ja schon alles ein bisschen schwerer, vor allem auch im Hinblick auf Rennen. Also ihr hattet ja wirklich nicht viele Rennen in der Zeit.
Ja,
wie war die ganze Zeit für dich und wie bist du da so mental durchgekommen?
Also ich war bis irgendwie zwei Tage bevor ich weiß nicht, es war 13. März auf jeden Fall, bis zu dem Tag war ich in Girona im Trainingslager und habe mich noch auf die Saison vorbereitet, die eigentlich irgendwie dann Anfang April hätte starten sollen in Texas. Und dann bin ich da mehr oder weniger Hals über Kopf heimgefahren und zwei Tage später stand die Welt still, schlicht und ergreifend. Und dann war relativ schnell klar, dass, ich glaube, dann waren die ersten zwei Monate von Rennen im Endeffekt schon komplett gecancelt. Und wir haben erstmal, also ich meine, Kathi, meine Freundin, macht auch Triathlon und wir haben, saßen erstmal so da und dachten, okay, was machen wir jetzt eigentlich? Und dann Schwimmen war halt nicht, also Radfahren und Laufen ging ja, das konnte man ja machen. Schwimmen ging halt gar nicht, außer halt vielleicht am See. Aber der ist halt Mitte März auch noch ziemlich kalt. Und dann haben wir uns im Endeffekt halt mit irgendwie so alternativem Schwimmtraining und Radfahren und Laufen mehr oder weniger fit gehalten, haben da trotzdem nochmal weiter
über Wasser gehalten.
Und haben da mehr oder weniger so on hold trainiert, also so, weil wir halt immer noch die Hoffnung hatten, dass die Saison, also irgendwann war ja klar, es muss ja auch irgendwann weitergehen, also und trotzdem war es so, dass wir, ich weiß gar nicht, ob Kathi überhaupt einen Wettkampf gemacht hat, ich glaube nicht, und ich habe drei Rennen gemacht, also es gab ein Rennen in Ratingen, das war irgendwie Anfang September. Also wenn normal die Saison Anfang April losgeht, ging sie da dann im Endeffekt Anfang September los. Dann gab es noch Mitte September ein Rennen und dann in Daytona von unserer Athletenorganisation, von der PTO, Anfang Dezember, sozusagen die PTO-Weltmeisterschaft. Also ich habe 2020 drei Rennen gemacht, zwei im September oder eins im August, eins im September und eins im Dezember. Und dann war die Saison durch, also. Und dann hat man gehofft, dass man Winterpause macht, wieder anfängt zu trainieren und dass dann 2021 alles so ein bisschen wieder zurück zur Normalität geht, was dann auch glücklicherweise so war. Aber ja, also die Zeit war schon hart. Also gerade weil man normalerweise, wenn man so einen Wettkampf im Hinterkopf hat und darauf hin trainiert, fällt das Training auch immer ein bisschen leichter, aber das gab es halt nicht. Also ich habe trainiert, um Anfang April die Saison zu starten und dann ist es auf einmal weg und dann trainiert und man weiß eigentlich, man wusste nicht, wann es weitergeht. Ja klar, Radsport ging dann ja relativ früh los wieder, aber
ja.
Das war schon schwierig und ich meine auch von Sponsorenseite, ich meine im Endeffekt, wir konnten alle nichts dafür, die waren alle genauso hart getroffen. Das war dann für alle sicherlich irgendwie ein Übergangsjahr, aber war schon ein bisschen eine schwierigere Zeit auf jeden Fall.
Ja, das wollte ich nämlich auch gerade sagen, weil wir hatten ja dann eigentlich in großen Teilen die Zusicherung von den Teams, dass die Gehälter weiter bezahlt werden. Aber das ist ja für einen Triathleten oder eine Triathletin mit privaten Sponsoren wahrscheinlich nochmal was anderes.
Ja, also es kommt natürlich auch aufs Unternehmen an. Ich hatte Glück, dass alle meine Sponsoren da, ich will nicht sagen wohlwollend waren, aber die hatten auf jeden Fall haben da cool reagiert und haben im Endeffekt, also natürlich wollen wir ja auch keine Illusionen machen, Gelder von Antrittsgelder, Startgelder oder Erfolgsprämien für Wettkämpfe gab es in dem Jahr nicht. Und aber trotzdem wurden die Fixgehälter, die halt vertraglich vereinbart waren, weitergezahlt. Und das hätten sie, glaube ich, hätten manche Sponsoren auch nicht machen müssen, weil ich meine, am Ende vom Tag ist es halt schlicht und ergreifend so, dass wir für Werbeleistung bezahlt werden, wenn wir halt im Endeffekt den Anzug mit den Anzug anhaben, uns bei Rennen zeigen mit den Logos der Sponsoren oder das Material zeigen. Und das ging ja im Endeffekt kaum. Aber trotzdem, ich hatte da das Glück, dass alle Sponsoren mir da im Endeffekt mir die Stange gehalten haben und mir da mein Geld im Endeffekt weitergezahlt haben.
Dann gib uns mal kurz so eine Hausnummer, weil wenn du jetzt sagst, okay, ich bin 3 Rennen 2020 gestartet, jetzt so im Radsportkosmos sind ja so 40 bis, sag mal, 75 Renntage normal. Ja. Was sind denn deine normalen Renntage oder wie viele Rennen planst du in einer normalen Langdistanzsaison?
Also normale Langdistanzen, eigentlich plane ich 2, man kann 3 machen. Und dann alles andere drumherum gebaut mit irgendwie Mitteldistanzen oder olympischen Distanzen. Also ich glaube 2019, das ist glaube ich ein ganz guter Vergleich, hatte ich 8 oder 9 Rennen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und dann eben 2020 nur 3, wobei man da eher sagen muss, glücklicherweise noch 3. Ich glaube dieses Jahr habe ich Stand heute mal bis Anfang September geplant, sind es 6 Rennen. 5 Rennen. Ja, es ist so zwischen 5 und 8 Rennen kann man. Man kann natürlich viel, viel mehr machen, aber ich sag mal, man kann zwischen 5 und 8 Rennen auf gutem Niveau. Traue ich mir persönlich zu. Es gibt Leute, die machen 12 bis 15 Rennen. Da ist jeder Athlet anders und jeder Trainer verfolgt auch irgendwie eine andere Philosophie, was er halt an Wettkämpfen machen lässt. Aber so diese Art und Weise, wie, ich meine, ich kenne Radsport nur aus dem Fernsehen, aber man kriegt ja doch immer mal mit, dass der ein oder andere irgendeine Rundfahrt fährt, einfach um Kilometer auch zu sammeln, gerade so kürzere Rundfahrten. Das gibt es im Triathlon eigentlich kaum, oder das kann man sich im Männerfeld bei der Dichte und eigentlich auch beim Frauenfeld inzwischen nicht mehr erlauben, dass man zu irgendeinem Rennen hingeht, um, es sei denn, man heißt jetzt vielleicht irgendwie Christian Blumenfeld oder Gustav Iden. Aber selbst die müssen schon eine anständige Form haben, um Rennen zu gewinnen oder da auf jeden Fall vorne mit dabei zu sein. Also das kann man sich inzwischen im Triathlon kaum noch erlauben, einfach Rennen aus dem Training zu machen.
Ja, wir haben aber auch jetzt letzte Woche im Podcast drüber gesprochen, weil Rick ja bei der Romandie war und nicht wirklich gut darauf vorbereitet war und da zum Kilometersammeln hingeschickt wurde. Ja. Und der ist ja dann direkt in Anführungsstrichen auf der ersten Etappe aus dem Zeitlimit geflogen. Und da haben wir halt auch gesagt, mittlerweile diese, was es halt früher mal gab, so man geht zu einer Rundfahrt, um zu trainieren, das geht mittlerweile auch im Radsport nicht mehr. Und dann sprechen wir ja nur von ins Ziel kommen. Also ich glaube, bei einer Langdistanz ins Ziel kommen würdest du auch immer hinkriegen.
Daran soll es nicht scheitern.
Aber genau, ich meine, gut, das Zeitlimit im Ironman ist auch ein bisschen netter als die 5%, die es bei manchen Rundfahrten gibt.
Ja, das stimmt.
Aber ja, grundsätzlich ist es, glaube ich, umfassend in allen Sportarten so, dass die Leistungsdichte, dadurch, dass der Sport den mehr Leuten zugänglich wird und ja aus allen Richtungen immer irgendwelche genetischen Mutanten plötzlich mit Ausdauersport anfangen, tut sich da, glaube ich, grundsätzlich viel. Genau, und dann hast du nach der Covid-Zeit dein WM-Debüt gegeben, wir haben es gerade eben besprochen, aber entscheidend für einen Triathleten ist ja eigentlich das Hawaii-Debüt.
Richtig, ja.
Und gerade eben haben wir es gesagt, first out of water, das heißt, bis dahin kann man schon mal einen Haken machen, das lief gut. Und dann, Fans des Triathlonsports werden es wissen, kam die Zeitstrafe.
Ja.
Da müssen wir theoretisch sowieso noch mal kurz einhaken als Radsport-Podcast, wenn du die ganze Zeit sagst, ja, dann man will, dass die Gruppe läuft und dann sind wir da als Gruppe hochgefahren. Gruppen im Triathlon sind ja deutlich anders als Gruppen im Radsport. Nimm uns mal kurz mit, ich setze dieses kurz in Anführungsstriche, weil ich mir nicht sicher bin, ob man das alles kurz erklären kann. Aber was bedeutet Gruppe fahren in der Langdistanz und was für Windschattenregeln gibt es mittlerweile und wie übersichtlich sind die?
Okay, dann machen wir einen kurzen Ausflug ins Triathlon-Regelwerk.
Jetzt schalten alle Leute genau. ab.
Nein, im Endeffekt ganz kurz gesagt gibt es die, das, was wahrscheinlich mehr Leute oder auch ein paar Leute kennen, ist die einfach die olympische Distanz, die logischerweise bei Olympia auch zu sehen ist im Fernsehen. Und da ist im Endeffekt klassisches Windschattenfahren erlaubt. Also das sieht dann auf dem Rad so aus, wie es jeder Radsportler kennt. Einfach normal Gruppe fahren, Windschattenfahren, belgischer Kreisel etc. Die Regel gilt für uns oder beziehungsweise die gilt ab der Mitteldistanz, also 1,9 Schwimmen, 90 Rad und Halbmarathon, nicht mehr. Das sind Windschatten, also Rennen mit Windschattenverbot. Und die Regel ist, dass ein Abstand von Vorderrad zu Vorderrad müssen 12 Meter eingehalten werden. Das heißt im Endeffekt, beziehungsweise 12 Meter oder 6 Radlängen, also im Endeffekt sind 6 Radlängen das Äquivalent an 12 Meter. Das ist die Windschattenzone sozusagen. Wenn man da näher dran ist, ist es Drafting. Also Windschatten fahren, dann gibt es Zeitstrafen und wenn man weiter weg ist, ist alles gut. Das gibt es sowohl bei den Mitteldistanzen als auch bei den Langdistanzen, also bei der Ironman-Distanz. Dann gibt es einige Veranstalter, einige Rennen, wo es eine 20-Meter-Regel gibt, wo einfach halt statt den 12 Metern eben 20 Meter Abstand zwischen den Athleten ist, was das Ganze ein bisschen fairer macht. Und genau das ist im Endeffekt so die ganz grob zusammengefasst. Dann gibt es unterschiedliche weitere Regeln. Und wenn wir einfach schon bei der Zeitstrafe sind, dann habe ich eine Zeitstrafe bekommen für Slotting In. Und den Satz werde ich wahrscheinlich auch mein Leben lang nicht mehr vergessen. So wie im Bio-Unterricht, die Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zelle oder wie war das? Das vergisst man auch nie mehr.
Genau.
So werde ich nie vergessen, dass Slotting In ist, also im Ironman-Regelwerk steht so drin, wenn man zwischen zwei properly spaced Athletes reinfährt, also properly spaced sind dann eben, wenn zwei Athleten in 12 Metern fahren.
Diese 6 Radlängen.
Genau, 6 Radlängen Abstand haben und ein Athlet fährt in diese Lücke rein, dann ist es Slotting In und dann gibt es eine Zeitstrafe. Und ich habe diese Zeitstrafe bekommen auf Hawaii für eben dieses Slotting In. Nach wie vor bin ich der Meinung, dass es nicht gerechtfertigt war, weil ich glaube, das sieht ein Blinder mit Krückstock, dass die Distanz mehr als 12 Meter war, zumal sie bei der Wettkampfbesprechung, die ein oder zwei Tage vor dem Rennen immer stattfindet, auch gesagt haben, dass also auf Hawaii sind am Fahrbahnrand so Reflektoren im 12 oder 15 Meter Abstand und sie haben gesagt, dass sie sich daran orientieren und ich glaube, man sieht in einem Video, was es auf jeden Fall gibt vom ZDF, dass also ich wäre niemals in die Lücke reingefahren, wenn es nur 10 Meter gewesen wären oder 12, waren in meiner Wahrnehmung immer noch 20 Meter, aber ja, im Endeffekt bin ich in diese Lücke reingefahren und habe dann eine 5 Minuten Zeitstrafe bekommen und dann war ich, glaube ich, war zu dem Zeitpunkt irgendwie in Position 3 oder 4 von der Weltmeisterschaft und dann war ich auf, ich muss lügen, ich glaube 30 oder 33, nachdem ich meine Strafe abgesessen habe und dann weitergefahren bin.
Und umso respektabler kommst du dann noch auf Platz 12 ins Ziel, richtig?
Das ist richtig, ja.
Und dann nehmen wir uns mal kurz mit, also zum einen, du bist als Erster aus dem Wasser gekommen, du hast die Zeitstrafe bekommen an Position 3 im Rennen, du gibst dein Ironman-Debüt auf Hawaii zumindest.
Ja.
Und alles läuft top. Und es ist ja auch einfach im Triathlon halt wirklich was lebensverändernd sein kann oder karriereverändernd sein kann.
Auf jeden Fall.
Und dann bekommst du diese Zeitstrafe und wohlgemerkt, du hast ein ZDF-Interview und du sprichst ungefähr genauso entspannt wie jetzt mit mir. Und da sind wir dann wieder bei den Unterschieden zu anderen Athleten. Was ging da in dir vor und warum warst du da so ruhig? Also es hat mich bis jetzt noch nachhaltig beeindruckt.
Ja, ich glaube, es hat viele beeindruckt und so eine richtige Antwort kann ich darauf gar nicht geben. Ich muss nochmal da kurz zurückschwenken zur Weltmeisterschaft in St. George 5 Monate davor. Da gab es keine Zeitstrafe, aber ich habe beim Marathon konnte man bei dem Halbmarathon Verpflegung hinterlegen, also sogenannte Special Needs. Und auf die war ich vorbereitet und wollte sie, also die lagen auf einem Tisch bereit und jetzt ohne da jemanden ans Bein pinkeln zu wollen, aber ich gehe davon aus, dass der Veranstalter es verschlammt hat. Im Endeffekt stand ich beim Halbmarathon am Tisch und hatte meine Verpflegung nicht. Das hat mich ungefähr, glaube ich, 3 Minuten und viel mehr Minuten meines Lebens gekostet. Das war eine Situation, auf die war ich 0,0 vorbereitet und wäre ich inzwischen, ich weiß nicht, ob man jemals auf sowas vorbereiten kann. Das war auf jeden Fall rückblickend auch auf das Ganze in Hawaii so ein Erlebnis, wo ich dachte, okay, manche Dinge kann man nicht ändern, man muss irgendwie damit klarkommen. Hat mir sicherlich für die Situation auf Hawaii auf jeden Fall geholfen, aber was mir viel mehr geholfen hat, war, dass unser Rennen auf Hawaii war am Samstag und donnerstags war das Frauenprofi-Rennen und da gab es auch unter anderem Laura Philipp, die dann mit Medaillenchancen angereist war, und eine Trainingskollegin Lisa Norden, eine Schwedin, die haben auch beide eine Zeitstrafe bekommen und die sind trotzdem noch auf Rang 4 und 5, wenn ich es richtig im Kopf habe, eingelaufen. Und das war eher sowas, also die haben schon mal Frauenrennen relativ gut durchgegriffen, was die Strafen anging. Und es war auch vorher mit dem Trainer so, wir haben keine Zeitstrafe eingeplant, aber es war schon so ein bisschen, wenn aus irgendeinem Grund eine Zeitstrafe passiert und egal wo, auf Hawaii kann immer, und das ist halt irgendwie so eine, irgendwie, ich will nicht sagen Gesetz, aber irgendwie so eine Regel, da kann so viel passieren, auch hinten raus noch beim Marathon, dass das Rennen nicht vorbei ist, wenn man Zeitstrafe hat. Natürlich mindert es die Chancen und es mindert natürlich die Chancen, das ist klar, aber das Rennen ist noch nicht vorbei und deswegen war das eher so, dass ich dachte, okay, was, ich hatte gehofft, danach Protest einlegen zu können. Ich habe das halt so hingenommen, weil ich dachte, ich kann es jetzt nicht ändern, ich könnte mich jetzt auch heulend ins Penalty-Zelt stellen und die Welt verfluchen, dann wird das Rennen aber auch nicht besser dadurch. Und dann ehrlicherweise war es so, als ich für das Interview gefragt wurde, also ich hatte 5 Minuten Zeitstrafe und nach 3,5 Minuten, wo ich eigentlich schon dachte, okay, jetzt kann ich gleich los, habe ich auf die Uhr geguckt, auf die Stoppuhr, die ich hatte und habe gesehen, okay, ich habe jetzt noch 1,5 Minuten und dann wurde ich halt gleichzeitig nach dem Interview gefragt, also gut, was soll ich jetzt hier machen? Ich habe ja eh Zeit. Also, und dann habe ich halt das Interview gegeben. Und spätestens, als ich dann weitergefahren bin und beim Wendepunkt bei Kilometer 90, also 40 Kilometer später, habe ich noch 2, 3 andere da im Zelt stehen sehen. Da habe ich gesagt, okay, dann bin ich wenigstens nicht der Einzige, den es trifft. Und so richtig weiß ich auch nicht, warum ich da so ruhig geblieben bin, aber ich glaube, mit ausschlaggebend war auf jeden Fall die Situation in St. George und dass ich aus dem Frauenrennen gesehen habe, dass halt noch viel möglich ist hinten raus und es war ja auch noch viel möglich. Ich meine, ich bin auf 30 los und auf 12 ins Ziel gekommen und trotzdem ist es halt so, dass ich war am Anfang halt in der Gruppe und man hat auch trotz der Windschattenregeln mit irgendwie 10 oder 12 Metern immer einen Gruppeneffekt, einfach weil man nicht alleine durch die Lavawüste fährt. Und das ist halt auch weiter so. Und das wurde mir halt in dem Moment komplett genommen. Also ich bin dann immer noch auf jeden Fall sehr, sehr gute Wattwerte auch gefahren und hatte noch eine okaye Zeit. Aber wenn ich mir andere Athleten angucke, die vor mir gefahren sind, wo ich weiß, bei manchen, die fahren normal keine 4 Minuten schneller als ich Fahrrad. Also, und das ist halt was eher diese Gruppendynamik, das heißt, wenn man mir die 5 Minuten abzieht, wäre ich immer nur noch, in Anführungszeichen, nur noch Zehnter geworden. Also ich wäre ziemlich sicher weiter vorne gelandet, wenn ich die Strafe nicht gehabt hätte. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir jetzt auch dann nach also jetzt nicht mehr und auch direkt nach dem Rennen jetzt nicht so gedacht habe, was wäre gewesen, wenn, weil ich habe aus der Situation einfach das Beste gemacht und konnte da viel mitnehmen, auch für die Zukunft. Und wenn ich jetzt ständig drüber nachdenken würde, was wäre gewesen, wenn, dann würde ich mir die Leistung, die ich dann trotzdem noch gebracht habe, da ja auch irgendwie kleinreden oder kaputt machen. Und das ist ja ein bisschen unnötig. Es wird trotzdem immer eine spezielle Erinnerung sein an den ersten Ironman Hawaii-Start auf jeden Fall.
Ja, vor allem, wenn wir davon gesprochen haben, wie man einen Eindruck macht bei Leuten. Also ich glaube, da ist auf jeden Fall einen bleibenden Eindruck bei ganz vielen hinterlassen, weil du stehst da wirklich so stoisch in diesem Zelt und man merkt so, okay, er trinkt auch die ganze Zeit, weil er weiß halt, das Rennen geht ja weiter. Ich muss einfach dran denken, auch Flüssigkeit zuzuführen. Und einfach so, als wäre das halt so eine ganz normale Standardsituation. Und wenn man das vergleicht mit irgendwelchen Fußballern, die mit Rot vom Platz geschickt werden, wie die ausrasten und irgendwie Flaschen oder sonst irgendwas durch die Gegend kicken. Und du standst da einfach so völlig entspannt. Und dann das, was du gerade eben angesprochen hast, ich stelle es mir halt auch einfach so krass schwer vor. Und deshalb auch habe ich auch umso mehr Respekt vor dir, wie du das durchgezogen hast. Weil Hawaii ist ja jetzt auch kein Rennen, wo man ständig irgendwie durch die Menge läuft, sondern du bist halt wirklich dann Energy Lab irgendwo im Nirgendwo. Überall ist Wüste, es ist unfassbar heiß. Ja. Und gleichzeitig hat man irgendwie so diesen Teufel auf der Schulter wahrscheinlich, der sagt, ach du Scheiße, was ist hier eigentlich jetzt gerade passiert und was wurde mir jetzt gerade für eine Chance genommen. Deshalb ja krass, umso respektabler, dass du das so durchgezogen hast und das spricht dann wieder für deine mentale Stärke, über die wir gerade eben gesprochen haben. Ja. Also die kann, auch wenn sie vielleicht nicht so nach außen dargestellt wird, nicht so klein sein.
Ja, sag mal hallo.
Jetzt kommt gerade die angesprochene Kati, Katharina Wolf. Wir haben gerade eben über deine Partnerin gesprochen. Und ich muss ja auch sagen, da kann ich mir selber auf die Schulter klopfen. Ich bin ja sozusagen die Kuppelmutter von euch beiden.
Ja, das ist richtig. Ohne dich würden wir uns nicht kennen. Und mein Leben wäre so viel entspannter. Genau.
Das kann ich auch durchaus bestätigen. Ich bin nämlich mit Kati tatsächlich groß geworden. Also ich glaube, Kati kam auf die Welt, da war ich knapp 2 Jahre alt. Und seitdem prägt sie auch mein Leben. Und aus diesen 30 Jahren Erfahrung kann ich dir sagen, ich weiß absolut, wovon du sprichst. Aber liebe Grüße gehen raus an der Stelle.
Viele Grüße.
Werbung. Leute, für mich als Profisportler ist eine Routine sehr wichtig, vor allen Dingen eine Morgenroutine. Das gibt mir einfach Sicherheit, um gut und stark in den Tag zu starten. Und bei mir sieht die Morgenroutine meistens so aus. Ich stehe auf und als allererstes gibt es meinen AG1 Drink, um gut in den Tag zu starten. Danach bringe ich die Kids oder zumindest eins meiner Kids in den Kindergarten und dann kommt das Frühstück. Und es geht ab aufs Rad. Und einfach so einen geregelten Ablauf zu haben, gibt mir dann Sicherheit fürs Radtraining. Mal stehen harte Intervalle auf dem Programm. Und dann fühle ich mich einfach besser, wenn ich weiß, ich habe mich da ordentlich drauf vorbereitet und ich habe eine gewisse Sicherheit durch diese Routine. Also durch eine gesunde Morning-Routine, die bei mir mit AG1 startet. Ich möchte euch einmal kurz erklären, was denn in diesem AG1 überhaupt drin ist. Es sind 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln. Ich nehme einfach 250 ml Wasser, packe das in den AG1 Shaker, mache das Pulver dazu und dann geht es runter damit. Dauert nur eine Minute. Wenn ich mal ganz verrückt sein will, mische ich es vielleicht auch mal mit einem Saft oder packe einen Spritzer Zitrone rein. Ist auf jeden Fall sehr lecker, mir schmeckt es gut. Und wie gesagt, ich fühle mich einfach besser damit, stärker, fitter. Ist mein Empfinden, aber ich würde euch das gerne auch weitergeben. Ihr könnt das Ganze 90 Tage lang komplett risikofrei testen. Geht einfach mal auf athleticgreens.com/planz und dann unterstützt auch eure Nährstoffversorgung mit eurer neuen Routine. Exklusiv für PlanZ-HörerInnen gibt es einen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 plus 5 praktische Travel Packs bei Abschluss einer Mitgliedschaft kostenlos dazu. Jetzt auf athleticgreens.com/planz findet ihr wie immer alles auch in den Shownotes. Werbung Ende.
Aber dann sind wir schon an einem Punkt, an dem ich sowieso noch anknüpfen wollte. Denn du hast nicht nur eine Partnerin, die auch auf einem sehr hohen Niveau Triathlon macht, sondern du hast auch den gleichen Trainer wie deine Partnerin.
Ja.
Mittlerweile.
Das stimmt, seit eigentlich Anfang, Mitte Dezember, ja. Das ist richtig. Haben wir den gleichen Trainer. Der dein ehemaliger Trainer.
Genau, mein ehemaliger Trainer. Und dann ist mir auch eingefallen auf der Vorbereitung auf diese Folge, dass wir auch früher schon mal die gleiche Trainerin hatten.
Stimmt.
Mit Celia Kuh.
Stimmt, richtig.
Weil witzigerweise habe ich 2013, ich glaube 2013 war das, mit dir in Weinheim beim Radsport Wagner, ja, Hawaii-Nacht mitgemacht.
Stimmt.
Und bin am nächsten Tag bei Celia vorbei. Und das ist halt auch rückblickend so witzig, weil ich glaube, hätte ich mir dir damals gesagt, in 10 Jahren bist du auf Hawaii und kommst als Erster aus dem Wasser, hätte ich mich wahrscheinlich auch für verrückt erklärt.
Ja, ziemlich sicher.
Aber wie ist es mit einer Partnerin, die den gleichen Sport macht? Ich meine, ich spreche da ja auch aus Erfahrung, aber ich frage jetzt mal dich, ist es entspannter, würdest du sagen, oder ist es manchmal auch anstrengend, weil man diesen ständigen, irgendwie nicht wirklich Vergleich, aber ich glaube, es kann manchmal ja anstrengend sein. Lennart findet es zumindest anstrengend. Ich will mich irgendwie trotzdem immer so ein bisschen vergleichen. Ich will dann trotzdem einen Ortsschild-Sprint machen und bin dann unzufrieden, wenn ich verliere und auch schlecht zu genießen, wenn ich gewinne. Wie ist das so bei euch?
Also die Vergleiche gibt es nicht so wirklich. Der ganz große Unterschied ist natürlich, dass ich das im Endeffekt als meinen Beruf mache. Also ich mache nichts anderes außer Sport sozusagen, und Kathi ist arbeitet zu 60% als Lehrerin, und das ist sicherlich der größte Unterschied, wo ich sie einerseits nicht beneide drum, dass sie beides unter einen Hut bringen muss, andererseits bewundere ich sie ein bisschen dafür, wie sie es halt kombiniert, weil sie im Endeffekt morgens in der Schule ist und dann mittags mehr oder weniger direkt zum Training und einfach alles kombinieren muss. Da bin ich auf jeden Fall einfach in der Situation, dass ich das nicht, wie gesagt, dass ich da voll mich auf den Sport konzentrieren kann. Und ich sag mal, im Alltagsleben ist es schon so, dass es hilft, weil wenn der Partner einfach nicht nur Verständnis dafür hat, was man macht und wie intensiv man den Sport macht, sondern es auch einfach weiß, wie es ist, wenn man irgendwie 2 Stunden laufen war und dann nicht noch irgendwie 3 Stunden in die Stadt geht zum irgendwie Einkaufen und dann abends noch, weiß der Geier, noch mal irgendwo was mit Leuten unternimmt, hilft das halt schon. Und es ist sicherlich so, dass sich viel bei uns im Triathlon dreht, aber jetzt auch nicht alles. Wir versuchen da auch schon, wenn wir mit anderen Leuten unterwegs sind, dass es da nicht immer nur drum geht, aber es nimmt natürlich schon einen großen Teil unseres Lebens ein. Und ich würde eher sagen, dass es ein Vorteil ist, dass sie weiß, was ich tue oder warum ich das auch mache, dass sie es einordnen kann. Wiederum kann ich es auch bei ihr einordnen, wenn sie einfach beides kombinieren muss und da auch mal am Rödeln ist. Aber teilweise ist es, ich sag mal, ist so in der Hochphase im Sommer, wenn wir beide halt irgendwie mal 30, vielleicht 35 oder ja, 30 oder knapp über 30 Stunden trainieren, also wir beide, dann fehlt halt teilweise so ein kleiner Funken und dann knallt es aber richtig. Weil dann so beide halt irgendwie voll am Limit und dann gerade je länger die Woche wird, also gegen Ende der Woche ist es Samstag, Sonntag, irgendwie beide K.O. und keine Lust mehr auf irgendwas, nur noch gucken, dass das Training rumgeht, dann ja, kann die Stimmung schon mal angespannt sein, aber ich glaube, insgesamt handeln wir das ganz gut.
Ja, das glaube ich auch. Zumindest sieht es aufs Instagram so aus.
Womit wir wieder bei den Selbstdarstellern sind.
Genau. Sind wir wieder am Anfang angekommen. Ja. Jetzt kommen wir auch eigentlich, also wir sind schon langsam am Ende angelangt. Zum einen haben wir bald 1 Stunde voll, zum anderen habe ich auch schon viele meiner Fragen abgehakt. Aber Ich dachte, wenn ich jetzt mal so einen Triathleten in einem Radsport-Podcast habe, es gibt ja viele Vorurteile, die Radsportler gegenüber Triathleten haben.
Ja.
Da dachte ich, ich frage dich einfach mal, was ist denn so ein typisches Vorurteil, wo sich Triathleten über Radfahrer lustig machen? Gibt es da was?
Boah, das ist eine gute Frage.
Oder sind wir einfach zu cool?
Ist halt einfach auf jeden Fall zu cool. Ich habe wenig mit reinen Radfahrern zu tun, deswegen weiß ich gar nicht.
Fällt dir nichts ein?
Ja gut, vielleicht eher immer, also so dieses komplett durchgestylt, das war irgendwie ein paar normale Studios oder so, diese und die, ja vielleicht die, zählen die in die Kategorie normale Radfahrer, oder? Dann wäre es auf jeden Fall...
Nee, ich würd nicht sagen, nicht? Weil da sind viel zu viele Triathleten drunter.
Okay, aber dann wäre es auf jeden Fall, das ist mir in Girona extrem aufgefallen, hier ist vielleicht der Hype noch nicht so ganz angekommen, aber die...
im gute Schwabeländle.
Ja, die Lenkertasche.
Die Lenkertasche.
Da haben wir uns auf jeden Fall in Girona unter den Triathleten immer über die Radfahrer lustig gemacht, auch wenn es vielleicht mehr die Gravelfahrer waren und ich möchte da keinem zu nahe treten, dass ich da ich möchte nicht alle in einen Sack stecken, aber es gibt auch genug Triathleten, die dann mit dem, am Zeitrad mit Lenkertasche fahren und das ist auf jeden Fall das finde ich persönlich auch ganz schwierig, obwohl ich Triathlet bin.
Ich wollte gerade sagen, Alistair Brownlee fährt ja Zeitfahrrad mit Lenkertasche.
Unter anderem.
Aber ich bin ja ein großer Verfechter der Lenkertasche, obwohl ich sie aktuell auch nicht mehr fahre. Aber ich habe sie ja sehr stark etabliert, obwohl ich da auch von den Radsportlern sehr belächelt wurde. Und dann habe ich aber viele dazu gebracht, sich eine zu kaufen, weil sie sind einfach überzeugt geworden. Ich habe sie einfach überzeugt mit der Praktikabilität dieses Dings.
Also das ist das einzige Klischee vielleicht, was mir einfällt, wenn wir uns da so ein paar normale Studios, Kleidung und hier nicht Satteltasche, sondern Lenkertasche. Das wäre vielleicht das Einzige.
Lenkertasche. Handlebar Bag.
Ja, genau.
Dann komme ich nämlich noch, wenn wir dabei sind, zu einem Vorurteil, das wir haben. Gerade eben haben wir über das Schwimmen gesprochen und die 1000 Disziplinen und unterschiedlichen Lagen, die es gibt.
Ja.
Jetzt ist natürlich, glaube ich, eins der Vorurteile gegenüber dem Triathlon. Ja, hier gibt es im Radsport gibt es halt eine Weltmeisterschaft, eine Straßenweltmeisterschaft. Natürlich gibt es auch andere Disziplinen, aber grundsätzlich alle Straßenfahrer, die sich für die WM qualifizieren über ihren Verbund, fahren die WM.
Ja.
Und es ist einfach der Weltmeister ist der Weltmeister.
Ja.
Das gibt es ja im Triathlon nicht so ganz, beziehungsweise es gibt großes Durcheinander, es gibt die Challenge-Weltmeisterschaft und die ITU-Weltmeisterschaft und die Ironman-Weltmeisterschaft.
Ja.
Jeder hat irgendwie so seine Weltmeisterschaft.
Richtig.
Jetzt gibt es auch noch die PTO-Weltmeisterschaft. Und jetzt kommt meine Frage, warum macht die PTO eine Langdistanz-Weltmeisterschaft einen Tag, nachdem sie eigentlich ihr Top-Rennen für ihre Top-Athleten machen? Das macht doch das Rennen also irgendwie unattraktiv.
Also das jetzt auf jetzt auf Ibiza und auch letztes Jahr war das so, dass es war nicht die, also die PTO hat eigentlich keine Weltmeisterschaft. Das war in 2020 als Ersatz, sage ich mal, einfach Covid geschuldet. Die PTO hat eigentlich nur, in Anführungszeichen, das, was jetzt am vergangenen Wochenende in Ibiza war, waren die European Open. Und da gibt es noch die US Open und die Asian Open. So ein bisschen angelehnt an so die Grand Slams vom Tennis. Ist aber keine Weltmeisterschaft. Und das, was am Sonntag war, also einen Tag nach den European Open, war von der World Triathlon, also von unserem Weltverband, ehemals ITU, die Weltmeisterschaft auf der Langdistanz, was, jetzt geht es nicht so los, dass diese Langdistanz wiederum eine andere Länge hat als der klassische Ironman. Und worauf das zurückzuführen ist, weiß ich nicht. Die Distanz war auf jeden Fall 3 Kilometer schwimmen, 120 Rad und 30 Kilometer laufen. Da hat Kati mitgemacht. Und ich habe am Samstag eben diese neue PTO-Distanz gemacht. Das waren 2 Kilometer schwimmen, 80 Rad und 18 laufen. Warum da jeder sein eigenes Süppchen kocht, weiß ich nicht. Beziehungsweise bei der Mitteldistanz ist, meine ich, gehört zu haben, so, dass die 70-3-Distanz geschützt ist tatsächlich. Also es gibt eigentlich keinen Veranstalter, der das also erstens so nennen darf und auch die Distanz, glaube ich, so durchführen darf. Meine ich gehört zu haben. Was aber das Problem
also wir sehen
mit den ganzen Verbänden und Weltmeisterschaften und so auch nicht löst.
Ist ein bisschen wie beim Boxen.
Ja, ist wirklich so. Also ich glaube, man kann in Challenge, Ironman, World Triathlon, also irgendwie in 4, 5 Sachen auf jeden Fall, in 3 Veranstaltungen im Endeffekt Weltmeister werden. Und das alles über unterschiedliche Distanzen und ja, also warum das so ist, weiß ich nicht. Macht es bestimmt nicht einfacher, vor allem auch für den Außenstehenden, der fragt sich dann halt, also ich glaube, das, was viele halt kennen, ist der Ironman Hawaii und dann hört es aber auch mit Weltmeisterschaften schon auf. Wenn man Glück hat, kennt jemand noch irgendwie die von der WTS, also von der World Triathlon Series, noch die Weltmeisterschaft, aber das war es dann, glaube ich, auch.
Ja, also wir merken,
es ist nicht ganz so einfach.
Mit der UCI doch nicht immer alles so schlecht. Zumindest ist irgendwie alles unter einem Hut und übersichtlich.
Ja, das stimmt.
Das heißt, wir können mit diesem Vorurteil nicht wirklich aufräumen, weil es einfach Fakt ist wohl.
Das wahrscheinlich dann, könnte dir ein Boxer auch nicht erklären, warum er irgendwie 4 WM-Titel zu Hause hängen hat. Oder 4 verschiedene Gürtel. Ja,
und immerhin habt ihr kein Schwergewicht und Leichtgewicht und Superfliegengewicht und das wird es noch komplizierter machen. Ihr beschränkt euch auf die Altersklasse. aber Spaß beiseite, bevor wir den Podcast ausklingen lassen, nimm uns doch noch kurz mit, was deine Pläne so für 2023 sind. Du hast mit Gran Canaria und Ibiza schon 2 Rennen in den Beinen. Was steht jetzt noch an?
In 3,5 Wochen mache ich den Ironman Hamburg, also ist die Europameisterschaft bei uns und ja, ein
weiterer. ITU?
Nee, Ironman tatsächlich.
Ironman.
Genau, da will ich mir die Quali für die WM in Nizza holen. Also im Endeffekt ist es so, dass Ironman entschieden hat, die WM nicht mehr nur auf Hawaii auszutragen, sondern jetzt im Wechsel mit den Frauen in Nizza und auf Hawaii. Das ist am 4.6. in Hamburg, die EM, da will ich mir die Quali holen. Ist auch hier ein Frodeno am Start und noch viele weitere. Danach mache ich von der PTO die US Open in, ich glaube, in Milwaukee. Mhm. Und dann hoffentlich die Ironman-Weltmeisterschaft in Nizza am 9. September. Und danach schauen wir mal. Bis dahin habe ich erstmal geplant.
Sehr gut. Ich würde sagen, mit dem neuen Haus und dem neuen Pool, wenn er dann von 10 Grad beheizt wird auf Neotemperatur, steht dem Erfolg nichts im Wege. Ich bedanke mich sehr für deinen Besuch, wünsche dir alles Gute und viel Erfolg für die Saison und freue mich, dich first out of water ab und an begrüßen zu dürfen und zumindest am Bildschirm verfolgen zu dürfen.
Alles klar, das ist ein Deal, dann machen wir das so. Danke, dass ich dabei sein durfte und ja, ich hoffe, die ganzen Radfahrer haben nicht irgendwie direkt nach 2 Minuten abgeschaltet.
Erst bei dem Wort Triathlon-Regelwerk, schlimmer kann man es für einen Radfahrer, glaube ich, auch
nicht machen. Stimmt, immerhin haben wir keine Regelung, wie hoch unsere Socken sein dürfen.
Das stimmt, aber das wünschen sich die Radfahrer, glaube ich, die Triathleten, dass es dafür eine Regel gibt.
Ja gut, also
und
ich meine, die Kompressionssocken am Flughafen in Kombination mit kurzer Hose, ist schwierig, sagen wir es so.
Obwohl man da zu eurer Verteidigung sagen muss, also alle Radsportler rennen auf den Flügen auch mit ihren Kompressionssocken rum und wenn es zu heiß ist, haben sie dazu auch eine kurze Hose an.
Okay.
Also wohlgemerkt, ich glaube, bei der Tour de France sitzt ungefähr jeder GC-Fahrer mit Kompressionssocken und kurzer Hose im Bus.
Okay.
Also da lehnen sie sich auch immer sehr weit aus dem Fenster.
Gut zu wissen auf jeden
genau.
Fall.
Genau. ansonsten, wie gesagt, vielen Dank und alles Gute dir.
Danke.
Und wir werden den Podcast nicht Triathlon-Regelwerk nennen, denn sonst hört sich ihn, glaube ich, keiner an.
Ich glaube auch. Dankeschön und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal.
Mach's gut. Vielen Dank fürs Zuhören.
Danke. Tschüss. Danke. Ciao.